Der Wedding ist nicht so arm, wie es oft behauptet wird. Vielmehr fügt es sich harmonisch in den Gesamtslamm ein, der diesen Vorort von Marzahn bei der Spree ausmacht. Es gab hier wohl auch mal eine Oberschicht, sonst hätte der türkische Juwelier in der Badstraße wohl nicht aus seinem Nachlass das silberne Vorlegebesteck bekommen, dessen Kauf ich mir seit Monaten überlege. Ich hatte es mir schon angeschaut und für zu teuer befunden, und gestern war es dann aus dem Schaufenster verschwunden. Wie so oft denkt man dann, man hätte doch, warum hat man nicht und warum war man nur so dumm und hat es einfach sausen lassen. Nicht ganz ohne Hoffnung betrat ich den Laden und der Besitzer erkannte mich sofort wieder. Der junge Mann mit dem Silberbesteck, jetzt doch, Moment, er hole es nur schnell von hinten, da hat er es nämlich hingetan. Während er kurz verschwand, warf ich einen Blick auf die gebrauchten Armbanduhren in der Glasvitrine. Unter all den billigen Seikos, Dugenas und etwas besseren Tissots lag auch eine klassische, dezente Rolex Oyster Perpetual Datejust, eine Rolex wie die, die damals in der kleinen Stadt, aus der ich stamme, gab es keine klassenlose Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Die 10% Oberschicht, hauptsächlich Vertreter der lokalen alten Oligarchie und der vom Boom angezogenen Unternehmer, Ärzte und Manager, blieb unter sich. Diese Klasse besetzte bestimmte Viertel, erträumte sich die üblichen Karrieren ihrer Kinder und traf sich zu festgesetzten Ritualen wie dem Konzertverein mit seinem Kurorchesterrepertoire oder den Galerien für moderne zahnarztkompatible Kunst in der Mangelung eines literarischen oder sonst wie ausgeprägten kulturellen Lebens. Dafür konnte man auch schnell nach München, wenn man es sich denn wirklich anstrengen wollte. Meistens blieben sie aber zu Hause, erfreuten sich an den Rundbögen, den Kachelöfen, dem Butzenscheibenimitat und dem Blubbern der V8-Motoren, um bestritten reich zu sein. Wenn ihre Kinder bis zum Abitur nicht in der Psychiatrie gelandet waren, sich unter Drogen vom Hochhaus gestürzt oder ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Motorrad gegen die Wand pilotiert hatten, gab es immer im Mai nach den Prüfungen zur Hochschulreife ein weiteres Ritual in dieser Gesellschaft. Die Eltern fuhren in die Stadt zum ersten Juwelier am Platz, Dürrkopp, der schon seit Generationen diese Schicht dieser Stadt beliefert. Dort kauften sie dann ihren Kindern Uhren. Und fast immer war es die Rolex Oyster Perpetual Datejust in Stahl für die Jungen und mit Goldlünette und Kettengliedern für die Mädchen, auf die die Wahl der Eltern fiel. Das sind Uhren, die ein gewisses Prestige haben, aber nicht so brutal und peinlich sind wie beispielsweise der Brocken Rolex Submariner oder eine Breitling Chronographen, die meine Freunde sich damals eigentlich gewünscht haben und wegen der Rolex Oyster nicht bekamen. Bei mir lag der Fall anders. Ich floh sofort nach der Prüfung vor den Idioten meines Jahrgangs in die USA und hatte einen Blankoscheck für eine sehnlich gewünschte Grüncorvex dabei, eine legendäre Armbanduhr aus den 30er Jahren, die ich dann auch in Visalia in Kalifornien fand. Dass ich der Rolex entging, lag aber auch an der Tatsache, dass Grün und Rolex damals die gleiche Firma waren, was meinem Vater die Entscheidung für den Blankoscheck erleichterte. Zurück in der Heimat hatte ich dann eine Beziehung mit einem schnippischen Mädchen aus besserem Hause, das ebenfalls diese typische Apothekerstochter Rolex trug, auch im Bett. Und seitdem ist diese Uhr für mich der Inbegriff dieser Generation, die das Pech hat, nicht verloren zu gehen, sondern in der Heimat in halbwegs gesicherten Verhältnissen und vom Geld der Vorfahren vor sich hinzudämmern. Ich sah sie wieder an den Handgelenken der Start-up-Söhnchen, die wenige Jahre später nichts mehr auf Sicherheiten gaben und gründen wollten, die glaubten, sie könnten auf den Erfolg ihrer Eltern auch noch einen echten Success draufpacken. Bei ihnen wurde die Oyster das Garantiesiegel der Klasse, auf die Venture Capitalists insgeheim Mehrwert legten, als auf ein ordentliches Geschäftsmodell. Und ich sah sie eine schnell aufgestiegenen Praktikanten, die das Senior-Irgendwas-Manager nach 3 Monaten sich auch so ein Teil beschafften, um mitzuhalten, wenn der Boss sich seine neue Patek aus der Schweiz mitbrachte. Und ich sah sie hier, im Wedding, im verrufensten Teil von Berlin, in einer nicht allzu sauberen Vitrine unter viel Ramsch. Die Rolex, fragte mich der Besitzer, der den alten Lederkopf mit dem Besteck gebracht hatte. Ist die echt? Fragte ich und wusste sofort, dass es ein Fehler war, das zu fragen. Natürlich, sagte er und nahm sie aus der Vitrine. Jeder fragt, ob sie echt ist. Schauen Sie nur. Er drehte sie um, hob den lose aufgelegten Deckel und zeigte mir das fraglos originale gravierte Werk. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen einen Packagepreis. Nein, danke, sagte ich, ich habe sie nur gesehen. Wirklich billig, eine Gelegenheit, sagte er. Und sie kommt aus gutem Besitz, der Vorbesitzer hatte Probleme mit seiner Firma und der Steuer und braucht schnell Geld. Aber sie hier zu verkaufen, wissen Sie, es ist schwierig, weil die Leute hier, die wollen nur so dicke Submariner und Breitling. Aber Sie verstehen was davon, nicht wahr? Ich mache Ihnen einen Vorschlag mit dem Besteck für... Und er nannte einen wirklich günstigen, sehr günstigen Preis, drückte mir den hinteren Deckel drauf und reichte sie mir. Für Peter, von deinen Eltern zum Abitur 1987, ist hinten in verschnörkelten Buchstaben eingraviert. Original wirklich, sagte der Händler, probieren Sie. Ich legte sie an und sie passte. Okay, sagte ich, ich nehme sie. Sie passt zu meinen anderen Skalpen. Danke.